Heute wollen wir weitermachen in unserem Studium des 13. Kapitels der Offenbarung. Es ist das Kapitel, in dem uns in den ersten 10 Versen insgesamt 13 Anhaltspunkte gegeben werden im Zusammenhang mit dem letzten Weltherrscher der Menschheitsgeschichte oder dieser Zeit, sollte ich sagen, den wir auch als den Antichristen kennen. Und ich möchte mit euch die ersten 4 Verse noch einmal lesen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch auf Offenbarung 13. Ich lese uns Verse 1 bis 4. Und ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Kronen, und auf seinen Häuptern einen Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther, und seine Füße wie Bärenfüße, und sein Maul wie ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet, und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Soweit der Text. 3 der Hinweise haben wir gemeinsam uns anstudiert in den vorhergehenden Betrachtungen. Wir haben über das plötzliche Erscheinen des Antichristen gesprochen. Wir haben etwas zu seiner ethnischen Zugehörigkeit oder etwas zu seiner Herkunft gesagt. Und dann haben wir festgestellt, dass diese Person des Antichristen die Erfüllung der Prophetie Daniels ist. Und heute wollen wir weitermachen, nachdenkend über den 4. uns gegebenen Anhaltspunkt. Und in diesem Hinweis geht es um die Vollmacht des Antichristen, die er eben durch den Satan bekommt. Warum hat dieser Mensch, der Antichrist, so viel Macht? Oder warum wird er so viel Macht haben? Es ist ja noch Zukunft. Warum wird er unter den Weltmenschen so populär sein? Und die Schrift sagt uns schlicht und einfach, und der Drache, das ist der Satan, gab ihm, dem Antichristen, seine Kraft. Das Wort, was hier gebraucht wird, ist das Wort Dynamis. Das Wort Dynamit kommt aus diesem griechischen Wort, spricht von der gewaltigen Kraft. Und seinen Thron, hier wird die politische Machtstellung angesprochen. Und große Vollmacht, das Wort, was hier gebraucht wird im Griechischen, ist Autorität oder Kompetenz, interessanterweise. So, wir stellen also fest, die Bibel oder der Bibel nach, wird der Antichrist eine sehr einflussreiche, politisch gesehen eine sehr mächtige Person sein. Und die Schrift sagt uns aber, dass seine Vollmacht, seine Autorität, seine Position als Weltherrscher er deshalb hat, weil Satan selbst dieses ihm auch gibt. Ja? Es ist interessant, wenn wir uns die Versuchung Jesu anlesen in Matthäus 4, dann sehen wir, dass der Satan genau diese Dinge Jesus seinerzeit versprochen hat in der 3. Versuchung. In der 3. Versuchung sagt Satan zu Jesus, oder zunächst einmal zeigt er ihm die Reiche dieser Welt, die Herrlichkeit dieser Welt und sagt zu Jesus Folgendes: Dies alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. So, die Machtposition, den enormen Einfluss über andere Menschen, Popularität, das kann Satan schon einem Menschen geben, der ihm seine Seele verschreibt. Und mit dem Antichristen ist es so. Ja, er wird deshalb die Macht und die Vorrangstellung haben, weil er dem Satan ganz gehörig sein wird. Ich möchte uns auf etwas Bemerkenswertes hinweisen in diesem Zusammenhang. Schaut einmal bitte in Kapitel 12, Vers 3, was dort steht. Kapitel 12, Vers 3. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel. Siehe, ein großer feuerroter Drache, wir wissen genau, wer das ist, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Ja? Wir denken drüber nach, das kommt uns bekannt vor. So, in unserem Text wird hier, natürlich, wir verstehen das, von Satan gesprochen. Und jetzt kommen wir zum 13. Kapitel und lesen dann Folgendes. Und ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 7 Köpfe und 10 Hörner hatte und auf seinen Hörnern 10 Kronen. So, wer wird hier beschrieben? Ganz klar, es wird der Antichrist beschrieben. Und wir sehen sehr deutlich, dass, nun das ist der Hinweis, wir sehen, dass diese Dinge, die dem Satan zu eigen ist, Kapitel 12, nun auch Merkmale des Antichristen sind, ja, der von Satan beherrscht und auch geleitet wird. Und das ist für uns verständlich, der biblische Text, der soll uns nicht verwirren, sondern uns aufklären darüber, woher der Antichrist seine Macht tatsächlich hat. Er hat es nicht, weil er besonders begabt ist oder schlau, sondern eben, weil Satan es ihm gibt. Nun, in der Heiligen Schrift, in der Bibel, haben wir manche Hinweise auf dämonisch besessene Menschen, die zur Zeit Jesu dann auch waren. Und immer wieder wird darauf hingewiesen, dass Jesus diese Menschen geheilt hat. Ja? Und es fast scheint es so, oder mir scheint es so, dass in dieser Zeit des Dienstes des Herrn Jesus auf dieser Welt, im Besonderen auch, dass diese Zeit im Besonderen mit der dämonischen Aktivität in Israel zumindest gekennzeichnet war. So, Satan versucht, Jesus oder hat versucht, Jesus zu Fall zu bringen. Er hat Menschen dazu gebraucht und auch von den Dämonen besessenen Menschen in besonderer Weise. Und immer wieder, und das fällt uns auf, beweist Jesus seine Messiaswürde dadurch, dass er solche Menschen von den bösen Geistern befreien kann. So, wir haben zu keinem Zeitpunkt, wo Jesus sagt, das kann ich nicht, ja, diesen Menschen kann ich nicht befreien. Für Jesus war es überhaupt kein Problem, das zu tun. Er spricht ein Wort und es geschieht. Uns als Christen muss deshalb Folgendes sehr klar sein. Ihr Lieben, wenn wir über solche Dinge nicht gerne nachdenken und sprechen, wie zum Beispiel die Realität des Widersachers Gottes oder über die okkulte Belastung, die real ist. Auch heute gibt es Menschen, die tatsächlich von bösen Geistern besessen sind, belastet sind. Es ist aber, auch wenn wir darüber nicht gerne nachdenken oder sprechen, es ist doch eine Realität, auf die uns die Heilige Schrift hinweist und über die uns die Heilige Schrift auch unterrichtet. Und wenn wir als Christen das nicht verstehen, wer unser Feind wirklich ist, und wer wir sind, gehören zu Gott, werden wir nicht richtig leben können in dieser Welt. Ja, weil wir eben diese biblische Realität ablehnen und unsere eigene kreieren, und die ist nie gut. So, die Realität, auf die uns das Wort Gottes hinweist, ist diese. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Epheser 6, 12 bis 17. Und wenn wir das nicht verstehen als gläubige Menschen, lebend in der Zeitlichkeit, dass wir uns tatsächlich in einem geistlichen Kampf befinden, wir werden falsch leben. Wir werden fallen. Der berühmte chinesische General mit dem Namen Sun Tzu, er war auch ein Philosoph, er hat seinerzeit ein Buch geschrieben, ungefähr 500 Jahre bevor Christus geboren wurde, und er nannte sein Werk die Kunst des Krieges oder im Englischen The Art of War. Und dieses Buch, es war sehr lange das Standardwerk und Pflichtlektüre gewesen in den militärischen Schulen Asiens und auch im Westen. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. Aber man kann eine Kopie dieses Buches kaufen bei Amazon heute. Die billigste ist für $3.50 zu haben, so rum. Und die teuerste war um die $25. Und das Buch hat 4,5 Sterne, so das ist ganz gut. So Sun Tzu, der General, der auch ein Philosoph war, schrieb etwas ganz, ganz Wichtiges in Bezug zu der Wahrheit, dass in jeder Auseinandersetzung derjenige, der sich in dieser Auseinandersetzung befindet oder im Krieg, er ganz genau sich selbst kennen muss, aber auch seinen Feind. Er schrieb Folgendes, hört mal genau hin, das macht Sinn. Er schreibt, wenn du dich selbst kennst, doch nicht den Feind, wirst du für jeden Sieg, den du erringst, eine Niederlage erleiden. Wenn du weder den Feind noch dich selbst kennst, wirst du in jeder Schlacht unterliegen. Und dann sagt er Folgendes, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. So, wir müssen als Christen verstehen, dass die geistliche Kriegsführung genau das ist. Es ist ein Krieg gegen die geistlichen Mächte der Unterwelt, die, und das ist die Realität, das ist real. Die Bibel erzählt uns keine Legende. Und es nutzt nichts, wenn wir unsere Augen als Christen schließen und sagen, ich will davon nichts hören. Das macht mir zu viel Angst. Wir befinden uns in einem geistlichen Kampf. Das ist der Hinweis der Heiligen Schrift. Und alleine auf uns gestellt, hätten wir als Christen keine Chance zu bestehen. Und das wissen wir auch. So, wenn wir aber unser Leben Jesus Christus anvertraut haben, in Buße und Glauben, dann sagt die Heilige Schrift, dann gehören wir nicht uns selbst, wir gehören Gott, dem souveränen Gott, der nun unser himmlischer Vater ist. Und als Pfand oder als Siegel für diese Wahrheit, dass wir in diese, zu diesem Gott gehören, haben wir den Heiligen Geist in uns, der uns versichert, dass wir diesen Gott in welcher Weise nun ansprechen können. Wir können zu ihm sagen, lieber Vater, aber lieber Vater. Und in dieser Beziehung zu dem souveränen Gott können wir nur stehen durch Jesus Christus oder kommen und bleiben nur durch Jesus Christus. Und ihr Lieben, niemand, absolut niemand ist in der Lage, unseren himmlischen Vater zu besiegen, noch uns zu besiegen oder uns zu schaden, wenn wir in dieser engen Gemeinschaft mit ihm verbleiben. Römer 8, 31 sagt uns Folgendes. Was sollen wir nun hierzu sagen? Und hier wird gesprochen von Gläubigen. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und was ist die Antwort? Wer kann gegen uns sein? Niemand. Niemand. Kein Mensch und auch nicht die ganze Unterwelt zusammengenommen kann gegen uns sein, in dem Sinne, dass sie unserer Seele schaden können. Und deshalb, wenn wir solche biblische Realitäten ansprechen wie diese vor uns, dass der Antichrist von Satan selbst bevollmächtigt wird, ist das schon so, dass das dem einen oder dem anderen Angst einjagt, dass es solche Dinge gibt, ja, dass Menschen tatsächlich von bösen Geistern besessen werden können, dass es diese dämonischen Erscheinungen gibt. Es kann einem Angst einjagen, mit Sicherheit. Aber ihr Lieben, wenn wir unser Leben Jesus übereignet haben, wenn wir zu dem ewigen Gott gehören, wenn wir in der Gemeinschaft mit Jesus Christus leben, brauchen wir keine Angst zu haben. Niemand kann uns schaden. Mehr als das. Apostel Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 5, Vers 18, wir wissen aber, dass wer aus Gott geboren ist, den bewahrt er. Gott bewahrt diesen Menschen. Und dann wird gesagt, und der Böse tastet ihn nicht an. Ihr Lieben, nirgends sind wir als Christen sicherer als in der Hand unseres himmlischen Vaters, der uns liebt. Ich kann mich an einen Tag erinnern, an dem wir in Russland spazieren gegangen sind. Es war Winter. Und ich war zu der Zeit vielleicht 10, mein Cousin war ein bisschen älter. Und unsere Väter waren hinter uns, wir sind nach vorne gelaufen und sind um eine Ecke gegangen und wir standen direkt vor etlichen Jugendlichen, die geraucht haben. Und die, man hat schon gesehen, die wollen Schabernack mit uns treiben. Wir haben natürlich Angst gekriegt. Das waren so 16-Jährige, 17, 18-Jährige, was weiß ich. Wir haben die in Russland Chuligane genannt. Chuligane. Und bevor sie aber anfangen konnten, kam mein Onkel und mein Vater um die Ecke. Mein Onkel ist war ein großer Mann, breitschultrig. Und wenn er böse geguckt hat, dann hat man schon Angst gekriegt. Und diese Chuligane, diese jungen Leute, die schauten sich mein Onkel an und sagen nur, oho, und weg waren die. Haben Angst gekriegt. Ihr Lieben, wenn wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben, gehören wir zu der Familie Gottes, sagt uns die Heilige Schrift. Nach Epheser 2, Vers 19 sind wir Gottes Hausgenossen. So, und jedes Mal, wenn der Widersacher ankommt und seine Lakaien ankommt und Schabernack mit uns treiben wollen, die müssen als allererstes an unserem Vater, an unserem himmlischen Vater vorbei. So ist es gut zu wissen, wer wir sind als Christen, zu wem wir gehören. Und deshalb sagt Sun Tzu sehr richtig, dieser General und Philosoph, er sagte sehr richtig, wenn du dich und den Feind kennst, brauchst du den Ausgang von 100 Schlachten nicht zu fürchten. Wenn wir Jesus kennen, wenn wir ganz genau wissen, wer Jesus ist, wenn wir ganz genau wissen, auch dass wir in dieser engen Beziehung mit ihm leben, dann brauchen wir keine Angst zu haben vor dieser geistlichen Kriegsführung. So, wir schauen in unseren Text und stellen weiter fest, dass in dem dritten Vers, schaut einmal, uns von der Auferstehung des Antichristen gesagt wird. Ich lese uns den dritten Vers. Und ich sah einen seiner Köpfe wie zu Tode verwundet, und seine Todeswunde wurde geheilt, und die ganze Erde sah verwundert dem Tier nach. Und ich möchte das vervollständigen und mit uns gemeinsam den 14. Vers lesen im selben Kapitel. Das ist doch der 14. Vers, ja? Ja. Es steht geschrieben, und es oder er, der falsche Prophet, verführte die, welche auf der Erde wohnen, durch die Zeichen, die vor dem Tier zu tun, ihm gegeben sind. Und es sagt denen, also der falsche Prophet sagt denen, die auf der Erde wohnen, dass sie dem Tier, und jetzt wird gesagt, dass die Wunde von dem Schwert hat und am Leben geblieben ist, ein Bild machen soll. Wir sehen, dass in Vers 3 nur eins der Köpfe des Tieres tödlich verwundet werden. Das ist interessant. Und Vers 14 wird uns in dem Worte Gottes versichert, dass das Tier oder der Antichrist selbst eine Wunde durch ein Schwert empfangen hat. Und das ist, so wie ich denke, ein sehr, sehr wichtiger Hinweis für uns. Ich meine in diesen Versen den Hinweis zu sehen, dass die Auferstehung des Antichristen erstens eine persönliche sein wird. Das heißt, der Antichrist wird tödlich verwundet, in einer Weise tödlich verwundet sein und eine Auferstehung erleben. Manche meinen, es wird eine vorgetäuschte Auferstehung sein. Das weiß ich nicht. Ja, aber wie auch immer, ich glaube, dass es eine echte sein wird, weil die Bibellehrer sagen uns im Griechischen, die Worte, die gebraucht werden, sie sprechen ganz klar davon, dass es eine richtige Auferstehung ist. Wie auch immer. Ja, aber das ist das Erste, was wir festhalten wollen. Der Text weist uns auf eine persönliche Auferstehung. Die Person des Antichristen wird oder erholt sich oder wird eine Auferstehung erleben nach dieser tödlichen Wunde. Aber zweitens sehen wir auch, dass es hier oder dass uns hier im Text auf die politische Auferstehung eines totgeglaubten Reiches hingewiesen wird. Und das beste Verständnis in Anbetracht dessen, was wir hier lesen, ist natürlich, holen wir aus dem Buche des Daniel, ja, das uns versichert, dass das römische Reich, das in sich selbst zerfallen ist und von niemanden eigentlich, von keinem anderen Weltreich völlig überrannt worden ist und übernommen worden ist. Es ist in sich selbst zerfallen. Da gab es Kriege, besonders um Rom herum. Rom wurde ein paar Mal eingenommen von eigentlich deutschen Stämmen und so weiter und so weiter. Aber es ist nie richtig aufgelöst worden von einem anderen Weltreich oder von einem anderen Weltreich übernommen worden. Es ist eigentlich geblieben. Und heute noch haben wir das römische Recht, das ganze Finanzsystem ist nach dem Finanzsystem der Römer richtet sich, das Schulsystem ist ein ähnliches, wie die Römer es hatten. Wir haben das Rechtssprachesystem? Rechtssprachsystem? Das Gericht in Deutschland, das funktioniert nach dem römischen Recht, ja? Sehr, sehr interessant, diese Dinge zu sehen, wie sie einfließen eigentlich in die europäische Kultur. So, wie gesagt, ich bin eigentlich kein gewaltiger Historiker. Ich interessiere mich halt für die Geschichte und ich weiß auch nicht im Einzelnen, wie das alles vor sich gehen wird am Ende der Zeit, wie dieses untergegangene römische Reich wieder auferstehen wird. Ich weiß nur so viel, ihr Lieben. Ich weiß, dass immer wieder die Menschen versucht haben, nachdem das römische Reich zerfallen ist, sie haben versucht, dasselbe in irgendeiner Weise wiederzubeleben. Ja, denken wir zum Beispiel an das Heilige Römische Reich der deutschen Nation. Und hierbei versuchten die Menschen, an die Vergangenheit anzuknüpfen und die Tradition des antiken Römischen Reiches fortzusetzen. Ja? Und dieses Reich entstand im Spätmittelalter und dauerte bis 1806, sagen uns die Geschichtslehrer. Und die Ausweitung dieses Reiches, die war schon enorm. Das Reich, das Heilige Römische Reich der deutschen Nation, weil der deutsche Kaiser dann regiert hat, ich denke von Rom aus sogar, dass die Ausweitung war gewaltig, ja, aber beschränkte sich hauptsächlich auf Europa. Und ich denke, durch die Kreuzzüge, das ist mein persönliches Verständnis, versuchten sie, das Reich zu erweitern und das ist ihnen misslungen. Mussolini, ja, war der Nächste, der das versucht hat. Auch er versuchte, an die Vergangenheit anzuknüpfen und die Tradition des antiken Römischen Reiches fortzusetzen. Und auch er ist ordentlich auf die Nase gefallen. Aber der Bibel nach wird das Römische Reich auferstehen am Ende des Zeitalters, ja. Und die Person, die diesem Weltreich vorstehen wird, das wird der Antichrist selbst sein. Ich habe etwas sehr Interessantes gelesen und für euch ist das bestimmt nichts Neues, aber ein britischer Journalist mit dem Namen Alan Franklin, er schreibt Folgendes in seinem Buch über biblische Prophetie, hinweisend auf Europa und was in Europa geschieht. Er schreibt Folgendes: Die Bibel lehrt, dass das wiederauferstandene römische Reich der Endzeit eine Kreation des Satans sein wird, mit dem Antichristen als dem Vertreter dieses Reiches. Das ist, was unser Bibeltext sagt. Und dann sagt er Folgendes: Die Tatsache, dass die Formierung der Europäischen Union schwerwiegende geistliche Bedeutungen hat, ist ersehbar darin, dass die Europäische Union religiöse Symbole adoptiert hat in ihrer Hymne, in ihrer Fahne, in ihrer Architektur und in dem Logo. Erinnert ihr euch, das sind die 12 gelben Sterne, blauem Hintergrund? Ja. So, dieser Bibellehrer, Journalist, er zeigt auf Europäische Union und sagt, das ist das Römische Reich, und das ist wahr, ja. Ich habe mir diese Symbole angeguckt. Kennt ihr auch das Symbol der jungen Frau, die auf dem Bullen reitet? Das ist auch ein Symbol der Europäischen Union. Ja? Und wir wissen, dass dieses Symbol, die reitende junge Frau da auf dem Bullen, sie ist die Europa. Ja? Dieses Symbol kommt aus der griechischen Welt der Götter. Und nicht nur das, ich denke, es kommt, wir sehen auch eine sehr enge Verbindung zu Kapitel 17 der Offenbarung. Ja, so jedes Symbol in der EU hat eine Bedeutung. Ist nicht einfach so da. Ich denke, ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt. Bei uns in der Stadt in Neuwied, unser Fürst zu Wied ist ein Freimaurer und wir haben eine große Loge in der Stadt gehabt und einmal haben die einen Tag der offenen Tür gehabt. Freimaurerlogen sind auch eigentlich eine geschlossene Gesellschaft. Warum machen die Tag der offenen Tür? Das war für mich schon interessant, aber anscheinend haben sie gemerkt, junge Leute interessieren sich dafür nicht. Ja, und die müssen ja Leute haben für ihren Club, so haben sie Tag der offenen Tür gemacht. So bin ich hingegangen, ich dachte, ich gucke mir das mal an, was da abgeht. Und das war schon interessant, ich komme rein und dann sehe ich all diese Zeichen überall. Und für mich ist es klar, das ist okkultistischer Kram. So, und dann habe ich mich hingesetzt, die haben dann Vortrag gehalten, das hat sich alles so wunderschön angehört, alles schön oberflächlich. Und dann hat jemand eine Frage gestellt. Er hat gefragt, diese ganzen Zeichen, die ich hier sehe, welche Bedeutung haben die? Und derjenige, der den Vortrag gehalten hat, hat gesagt, überhaupt keine. Ja, warum hast du die denn? Warum habt ihr die denn? Natürlich haben die eine Bedeutung. Alle Zeichen, auch in der EU und auch in der UN, die haben eine Bedeutung. Wir wissen das. Und überlegt noch einmal, was passiert, wenn ein totgeglaubtes Weltreich plötzlich seine Auferstehung erlebt? Ja? Was passiert, wenn ein Politiker, der dieser Supermacht vorsteht, scheinbar getötet wird, das ist wie der Text das erklärt, und dann aber auch aufersteht? Das, was passiert, können wir uns vorstellen. Ja, die Menschen werden total verwundert sein. Meine Güte, wenn er dazu fähig ist, den Tod zu überwinden, dann muss er der Weltretter sein, ja, auf den wir so lange gewartet haben. Und dann werden die Menschen diesen Antichristen noch annehmen. Und nicht nur das. Ja, sie werden ihn anbeten. Und das ist der nächste Punkt, den uns der biblische Text hier offenbart, in Vers 4. Schaut einmal, was geschrieben steht. Und sie beteten den Drachen an, Drache ist der Satan, ja, der dem Tier die Vollmacht gegeben hatte. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich, wer vermag mit ihm zu kämpfen? So, der moderne und aufgeklärte Mensch, der denkt, dass die Wissenschaft Gott ist, ja, wird schlussendlich doch etwas tun, was er selbst nicht für möglich gehalten hat. Der moderne Mensch wird einen anderen Menschen anbeten. Jesus sagt Folgendes dazu in Johannes 5, Vers 43. Jesus sagt, ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. So ein anderer wird in seinem eigenen Namen kommen, den werdet ihr annehmen. So, den werdet ihr annehmen. Wen oder was? Ja, als Messias werden sie ihn annehmen. Ja, die Antwort ist die, dass das, was die Juden Jesus verwehrt haben, sie haben ihn nicht angebetet als Messias, sie haben ihn nicht akzeptiert, schlussendlich werden sie, aber auch alle anderen Menschen genau das tun. Sie werden den Antichristen, der auferstanden ist, diese Anbetung zukommen lassen. Die Weltmenschen werden den Antichristen als den Messias, als den Welterlöser annehmen. Wir schauen in die moderne Welt und der eine oder der andere denkt, naja, sowas gibt's ja nicht, dass Menschen angebetet werden in unserer Zeit. Ja, schaut einmal, wir haben genug Diktatoren, die heute noch angebetet werden. Denken wir zum Beispiel an den nordkoreanischen Diktator. Ja, er kriegt eine Anbetung wie ein Quasi-Gott von seinen Leuten. Ja. Denken wir zum Beispiel an Stalin, ja, Sowjetunion. Viele der Sowjetbürger haben tatsächlich geglaubt, dass Stalin so etwas wie ein Übermensch ist, Quasi-Gott ist. Und es wird gesagt, dass seinerzeit bei seiner Beerdigung 1953 in Moskau eine Massenhysterie ausgebrochen ist, weil die Russen dachten, oh, ihr Idol ist nun tot, tatsächlich tot, wird hier begraben. Und es gab eine Massenhysterie und bei dieser Massenhysterie sind tausende Menschen zu Tode getrampelt worden. Ist doch nicht normal? Ist doch nicht normal? Denken wir an den, ich habe ihn schon genannt, Benito Mussolini, der nach dem Krieg eigentlich erschossen worden ist. Sein Grab, das in San Casino sich befindet, San Casino Friedhof, Predappio, Italien, es wird heute noch, stellt euch vor, nach mehr als 70 Jahren von tausenden Menschen besucht. Habt ihr das gewusst? Menschen pilgern zu diesem Grab. Was machen die da? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich diesen Menschen anzubeten. Vielleicht hoffen sie, dass er wieder aufersteht. Mir fällt eine sehr interessante Geschichte an. Ich habe die schon mal erzählt. Kennt ihr diese Geschichte mit dem Lenin? Die wollten den Leichnam vom Lenin verkaufen. Und zwei haben sich nur interessiert. Walt Disney wollte den einbalsamierten Leichnam von Lenin kaufen und Israel. Und die Russen haben überlegt, haben gesagt, no, no, nach Israel verkaufen wir den nicht, da stehen die Toten auf. das ist gut. Ja, das stimmt. Ja, denken wir an Adolf Hitler. Ja, er war eben auch solch ein Mensch, der zu seiner Zeit wie ein quasi Gott verehrt worden ist. Viele Menschen waren bereit, ihr Leben für ihn zu lassen. Ja? Und wie gesagt, der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un, ja, der kriegt auf jeden Fall fast die gleiche Anbetung, wie die Götter es auch kriegen. So wie ist es heute mit den prominenten Schauspielern oder Sängern? Ja? Das ist das, was ihre Fans auch tun. Ja, sie kaufen dann die Shirts oder Bilder mit dem Namen, mit dem Gesicht von ihrem Idol und hängen es im Zimmer auf wie eine Ikone. Nicht wahr? Genau dasselbe. Sie beten die Menschen an. Und das ist schon interessant in unserem Zeitalter, diese Feststellung zu machen, ja, dass der Mensch irgendetwas anbeten muss. Wenn es nicht der wahre Gott ist, dann ist es etwas anderes. Dann ist es Geld, dann ist es Karriere, dann ist es ein anderer Mensch, ja, was immer. Die Bibel sagt uns, dass der Mensch als eine Schöpfung Gottes genau dazu eigentlich auch geschaffen worden ist, zur Anbetung des wahren Schöpfergottes, der sich in Jesus Christus offenbart. Und wenn das nicht, wenn ein Mensch das ablehnt, dann ist ein Vakuum da. Er muss irgendwas anbeten. Prediger 3, Vers 11 sagt uns Folgendes. Er hat alles vortrefflich gemacht zu seiner Zeit. Auch die Ewigkeit hat er ihnen ins Herz gelegt. So dem Menschen wurde die Ewigkeit ins Herz gelegt von Gott selbst. Nur, dass der Mensch das Werk, das Gott getan hat, nicht von Anfang bis zu Ende ergründen kann. So die Ewigkeit ist im Herzen des Menschen. Das heißt, dass selbst der hartgesottenste Atheist im Grunde genommen fühlt, empfindet und auch weiß, dass es diese Welt des Geistes gibt. Ja? Und deshalb haben wir die verschiedenen Religionen dieser Welt. Der Mensch sagt sich, oh, da ist nichts außer mir selbst, ich brauche keinen Gott. Nein, nein, sie strecken sich immer wieder aus und sie kreieren dann, wenn sie den wahren Gott nicht haben, sie kreieren einen Gott nach ihrer eigenen Vorstellung. So der Mensch weiß, der Mensch ahnt, dass es diese Welt des Geistes gibt, dass Gott existiert. Und wie gesagt, weil aber dieser Gott der Bibel einen Anspruch stellt auf das Leben des Menschen, oh, das wollen die Menschen nicht haben. Und deshalb kreieren sie ihre eigenen Götter, der ihnen erlaubt, von mir aus Ehebruch zu haben. Was immer. Ja. Uns als Christen wird aber Folgendes gesagt. Hebräer 1, Vers 6. Und wenn er den Erstgeborenen wiederum in die Welt einführt, spricht er. Und alle Engel Gottes sollen ihn anbeten. So, wenn die Engel als geschaffene Wesen das sollen, Jesus Christus anbeten, um wie viel mehr sollen wir als Menschen, die auch von Gott geschaffen worden sind und dazu noch erlöst worden sind, um wie viel mehr sollen wir Jesus Christus anbeten? Und das ist Gottes Absicht gewesen in seiner Schöpfung. Alles soll Gott anbeten. Alles soll Jesus anbeten und schließlich wird das auch der Fall sein. Philipper 2 sagt uns, darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Da haben wir es. Ja? Schlussendlich werden alle auf der Erde, unterhalb der Erde, ihre Knie beugen, Jesus anbeten. Und wir als gläubige Menschen, wir können das jetzt schon. Wir können das jetzt schon und wir dürfen jetzt schon Gott im Geist und in der Wahrheit anbeten. So, der Antichrist, der uns in diesem Bibeltext der Offenbarung gezeigt wird, ist der falsche Messias, wir verstehen das. Menschen der Endzeit werden von ihm verführt werden. Das ist, was der Text sagt. Und als wiedergeborene Menschen wissen wir aber, wer der wahre Messias ist, nämlich Jesus Christus. Ja, Jesus ist der Messias Gottes. Er ist der Herr der Herrlichkeit. Das ist die klare Aussage der Heiligen Schrift. Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wenn wir nicht zu seiner Ehre leben, dann leben wir verkehrt. Jesus kommt bald wieder. Das ist auch, was das Wort sagt. Seid ihr, bin ich bereit für seine Wiederkunft. Erwarten wir sein Kommen. Auch dazu sagt uns 2. Timotheus 4, Vers 8 folgendes. Von nun an liegt für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tage zuerkennen wird. Nicht aber mir allein, und jetzt sagt er, sondern auch allen, die seine Erscheinung lieb gewonnen haben. Und das ist es, wie wir als wiedergeborene Menschen leben sollen. Wir sehnen uns nach der Wiederkunft Jesu Christi. Und ihr fragt mich, Ed, tust du es denn? Sehnst du dich nach der Wiederkunft Jesu Christi? Leider nicht immer. Ja, da kommen manche Dinge, da kommen manche gesundheitliche Beschwerden, da ist man so mit sich selbst beschäftigt, man denkt gar nicht dran. Aber das ist, wie wir richtig leben. Wir lieben das Erscheinen, wir wollen, dass Jesus Christus für uns kommt. Wir haben seine Erscheinung lieb. Wir können es nicht abwarten, das Angesicht des Herrn Jesu zu sehen. Und ich bete darum, ich bete es für mich, ich bete es für uns, dass der Herr es uns schenkt, dass wir genauso leben als Christen. Ja? In dieser freudigen Erwartung seiner Wiederkunft vor uns. Jesus Christus steht vor der Tür, ihr Lieben. Amen. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Wir verneigen uns. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege, sagt uns der Psalmist. Und das ist genau so. Du, Herr Jesus Christus, offenbarst uns in seinem Wort, in welcher Realität wir uns befinden. Und wenn wir uns diese Dinge richtig vergegenwärtigen und überlegen, dann sehen wir, Herr Jesus, ohne dich, ohne deine Gnade können wir nie und nimmer bestehen. Wir sind auf dich angewiesen, wir sind auf deine Gnade angewiesen. Sei du mit uns, Herr Jesus Christus, und lass es nicht zu, dass der Böse uns in irgendeiner Weise antastet. Bewahre du uns in dir selbst. Und Herr, wir beten noch einmal darum, dass du uns den Mut schenkst, auch über diese biblische Realitäten ganz deutlich, nicht durch eine Blume mit anderen zu sprechen, sondern ganz deutlich zu sprechen. Wir müssen davon reden, dass es eine Hölle gibt. Wir müssen davon reden, dass es einen Himmel gibt. Und wir müssen die Menschen darauf hinweisen, wie man der Hölle entkommt. Und die Antwort bist du, Herr Jesus Christus. Wir preisen dich, wir loben deinen heiligen Namen und wir danken dir, Jesus, dass wir in dieser Wahrheit stehen und leben dürfen, dass diese Wahrheit, dass du, Herr Jesus Christus, unser ganzes Leben auch bestimmst und erhältst. Anbetung sei dir. Amen.